Mein Name ist Gerald Kinecker. Ich bin Facharzt für Augenheilkunde, habe weitere Ausbildungen in Pathologie, Innere Medizin und Intensivmedizin.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben im Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Herr Kinecker, Sie wurden zunächst einmal von einem damals neuen Patienten, von einem jungen Mann, angezeigt, wegen des Nichttragens einer Maske. Und gleich darauf folgte eine zweite Anzeige von einer jungen Dame, die Sie auch noch nie gesehen haben, die eventuell als Patientin eingeschleust wurde.
Ja.
Und das war die Vorgeschichte für den Besuch vom Ordnungsamt. Erzählen Sie bitte kurz, wie das alles damals war.
Erstmal die Denunziation hat mich irritiert, weil ich normalerweise ein eher vertrauensvolles Verhältnis zu Patienten habe. Auch schnell aufbaue, weil ich schnörkellos und sehr rational und sachlich an die Sache rangehe. Und dass plötzlich einer mich enttäuscht und mich anzeigt, hat mich sehr irritiert, muss ich ja, also gelinde gesagt, also irritiert, hat mich also neu nachdenklich gemacht. Man kann also seinen eigenen Patienten nicht trauen.
Diese junge Frau hat Sie bei der Staatsanwaltschaft, bei der Ärztekammer und beim Gesundheitsamt Münster angezeigt mit der Aussage, er rede wirres Zeug. Also Sie, damit waren Sie gemeint.
Deshalb kam ich auf die Idee, dass das ein Programm war, dass es also eine Initiative war, eine bereits arrangierte Initiative, um mich zu desavouieren. Die Aussage, ich würde wirres Zeugs reden in der Anzeige, schriftlichen Anzeige, hat mich letztlich dazu geführt, dass das ein Programm war.
Was war denn damals der Grund für Sie, dass Sie in der Corona-Zeit sich gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Erstens war mir primär klar, aus meinem medizinischen Wissen heraus, dass das Ganze nicht stimmen konnte. Zweitens hatte ich sehr früh gehört, was die Merkel gesagt hat, dass Corona eine politische Maßnahme sei. Das kann einem nicht entgehen. Das ist ein Diktat, das ist ein Programm. Das ist sofort ein Pogrom. So habe ich es empfunden.
Und ich glaube, außerdem haben Sie auch selbst persönlich gesundheitliche Gründe gehabt.
Ja, das kommt dazu, dass natürlich ich in meinem Umgang vor dem Hintergrund meiner ärztlichen Verpflichtung, das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber letztlich haben wir einen hippokratischen Eid geschworen, und er verpflichtet mich, Patienten zu helfen, aber nicht politischem Gehorsam zu folgen.
In Ihrer Praxis wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt, während Patienten anwesend waren.
Ja.
Was war der Grund? Was haben Sie getan, dass das Ordnungsamt und die Polizei sich auf diese Art und zu solchen Maßnahmen verpflichtet gefühlt haben?
Das war, so wie ich es sehe, um ein Exempel zu statuieren, ein Arzt ist immer ein eine Zielscheibe für politische Maßnahmen. Das sollte publik gemacht werden, das sollte abschrecken. Es war so, dass diese Hausdurchsuchung oder das Eindringen, der Überfall in meine Praxis, überhaupt nicht richterlich genehmigt war. Ich habe jeden einzelnen dieser Ordnungsamtleute, das waren immerhin vier, und auch die Polizisten, nach dem richterlichen Beschluss gefragt. Bei keinem, bei niemandem war etwas davon. Es wurde nicht einmal, sie haben sich allesamt geweigert, ihren Namen zu nennen, ihren Ausweis zu zeigen. Sie wussten also schon primär, dass sie was Unrechtes taten. Letztlich kam dabei raus, das Geständnis eines, der hat sich verplappert und er hat gesagt, sie kämen im Auftrag des Leiters des Gesundheitsamtes, dort mal nach dem Rechten zu sehen. Jeder, wer die Sprüche in so autoritären Systemen kennt, weiß, was das bedeutet. Das deutet Aggression, das bedeutet handgreiflich zu werden, das bedeutet sehr drastisch zu werden.
Sie hatten ja eigentlich Ihre Praxis auch mit den notwendigen oder noch viel besseren modernen Maßnahmen ausgestattet.
Auf jeden Fall. Nachdem ich noch nicht so ganz sicher war, wie infektiös und gefährlich Coronavirus ist auf den Menschen, wie fix es verbreitet wurde. Es wurde ja als Killervirus vorgestellt von der Presse und da musste man also erstmal vorsichtig sein. Das konnte ich nicht besser wissen. Ich konnte nur aufgrund meiner Ausbildung Infektiologie, Epidemiologie, Impfkurs, Ehrengut, halte ich immer noch in Ehren in Hamburg, konnte ich also misstrauisch sein, dass da irgendwas nicht stimmte. Wie weit das gehen musste, konnte ich nicht sagen. Deshalb habe ich sofort die Praxis ausgerüstet, wie ein OP, mit UVC-Strahlern im Wartezimmer, in der Anmeldung. Alles, was reinkam, wurde sofort UVC-Strahlung ausgestattet. Ich habe direkt an meinem Untersuchungsplatz 2 Strahler, einen vertikalen, einen horizontalen Strahler installiert, sowie auch diese Spuckschutze, die schon immer da waren, zur Absicherung gegen Tröpfcheninfektion. Des Weiteren war meine Praxis oder ist immer noch ausgerüstet mit einer horizontalen und vertikalen Zwangsentlüftung, also OP-mäßig. Eine Infektion auf diese Weise ist praktisch nicht mehr denkbar. Ja, auf 30 cm ist nachgewiesen, unter UVC-Strahlung ist also keine Infektion mehr möglich. Voilà.
Man muss ja dazu sagen, dass es einen Grund gegeben hat, warum Sie unter anderem Ihre Patienten auch bitten mussten, die Maske abzunehmen.
Ja. Diese optischen Instrumente, die ich also zur Untersuchung brauche, sind sehr eng mit den Patienten oder werden sehr eng an den Patienten herangebracht, auf genau genommen 16 Zentimeter, bei der Phoropter, so heißen also diese riesengroßen Probierbrillen. Und natürlich, ich mit meinen Geräten muss dann dran gehen. Trotz Spuckschutz, wenn ich also mit der Spaltlampe die Augen untersuche, gehe ich also ungefähr auf 35 Zentimeter an die Leute ran. Dafür habe ich aber sowieso sofort ein Schild installiert, fabrikmäßig sind die alle dran. Und zusätzlich habe ich natürlich noch den Strahler. Deshalb muss ich einfach dann, damit die Optiken nicht beschlagen, muss ich also in diesen Momenten, wo ich dann meine Geräte vorgefahren habe, sie bitten, die Maske abzunehmen. Bei Kindern habe ich das sowieso gemacht, weil ich weiß, dass Kinder, ich habe gegenüber Kindern keine Maske aufgehabt, weil ich weiß, dass Kinder nonverbal viel besser kommunizieren und ich auch pantomimisch meistens Kinder untersuche. Ich brauche ihnen nichts zu erzählen und schon kleine Babys zeigen einem mit ihrem Gesichtsausdruck an, ob sie verstanden haben oder nicht. Und diese Kommunikation mit Kindern ist für mich also immer ein riesengroßer Spaß gewesen, weil es so gut funktioniert.
Wir haben jetzt die Situation mit den RKI-Files.
Ja.
Diese Situation zeigt, dass die Maßnahmen selbst in der Regierung ja nicht unumstritten waren. Was macht es mit Ihnen als Arzt, mit Ihnen als Mensch, dass Sie trotz dieser Erkenntnisse und dieser Sachlage, die wir jetzt haben, immer noch weiter verfolgt werden, dass Ihr Verfahren immer noch weitergeführt wird. Wie geht es Ihnen damit?
Extrem schlecht. Ich muss sagen, ich kann einfach nur mein Unverständnis ausdrücken, dass das RKI bisher das immer geheim gehalten hat. Das bestätigt die staatliche Maßnahme, die politische Maßnahme. Ich bin entsetzt über die Unsensibilität, die Reaktionslosigkeit der Bevölkerung, vor allen Dingen der sogenannten mittleren Intelligenzia. Man kann sich im Internet informieren. Ich finde das eine Verpflichtung als aufgeklärter Bürger, das zu tun. Alle Leute dürfen wählen, aber sie dürfen mit Unwissenheit und Ignoranz wählen. Es ist für mich unerträglich, so etwas erleben zu müssen.
Herr Kienecker, würden Sie heute in dem Wissen um die Konsequenzen, die Sie erwarten, wieder so handeln wie damals?
Ich sagte schon, ich fühle mich Patienten verpflichtet. Die Vorgaben dafür wurden von Herrn Hippokrates persönlich festgelegt. Und ich kann mir nicht gut vorstellen, dass plötzlich 2020 unter WHO-Einfluss dieser Schwur, dieser Eid der ärztlichen Verpflichtung gegenüber Patienten gegenüber gebrochen werden darf.
Herr Kienecker, noch einmal zurück zu diesem Tag, an dem das Ordnungsamt und die Polizei bei Ihnen zu Besuch kamen. Erzählen Sie uns einmal, wie ging es Ihnen da?
Ich war entsetzt, dass wie die Leute sich verhalten haben. Mir ging durch den Kopf ein Vokabel, die ich nicht sagen darf. Es fühlen sich alle beleidigt. Aber so benimmt man sich nicht. Das war unterste Kiste. Das war nicht mehr Vorstadtniveau, das war Gosse. Ja, man stellt sich vor, anständig, kommt da nicht reingeschlichen hinter anderen Leuten, sondern nimmt Haltung an, ja, und erklärt, was man will und von wem man kommt, was Beruf man ist und welche Fragen sind. Geht gar nicht sowas, wie die sich da verhalten haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nun war es ja auch so, dass Sie zunächst einmal Ihre Frau quasi angetroffen haben.
Ja.
Erzählen Sie mal genau diese Situation.
Die fragten nach meinem Ausweis. Claudia auch. Es gibt keinen Grund, mich in der Praxis danach zu fragen, wer ich bin. Ich hatte alle Insignien des ärztlichen Berufsstandes, zwar nicht das Hörrohr um den Hals, aber immerhin weißen Kittel mit meinen Untersuchungsutensilien in der Kitteltasche. Mich danach zu fragen, wer ich bin, war einfach nur eine Täuschung, eine Verlegenheit, selbst die eigene, sagen wir mal, Unrechtmäßigkeit zu vertuschen. Ich müsse mich vorstellen, ausweisen, lächerlich.
Wie ist man dann mit Ihrer Frau umgegangen? Wie war diese Situation?
Diese Leute vom Ordnungsamt, gingen also vorne an der Anmeldung vorbei und fragten jeden nach dem Namen, auch Patienten. Das ist No-Go in einer ärztlichen Praxis. Das gehört einfach zur Geheimhaltung. Ich bin erstens in einem fremden Raum, in einer fremden Umgebung, einem Ort, der mir überhaupt gar nicht gehört, den ich nicht kenne. Ohne Vorstellung, die Leute dann nach dem Namen zu fragen, Ausweis zu verlangen, geht gar nicht. So. Erstmal ein Bruch der Geheimhaltung sowieso. Eine Arztpraxis ist wie ein Beichtstuhl. Ja? Man kennt die Leute nicht, man sieht sie nie wieder, man nimmt sie auch nicht wahr. Ich weiß nicht, wen ich gesehen habe. Das gehört sich einfach nicht. Ja? So, man stellt sich das vor. Ja? Das dreht sich in meinem Falle nicht um unbedingt sensible Sachen. Aber wer da ist und Rat fragt, möglicherweise mit Gebresten, die anderen Leute nicht wissen sollen, auch nicht dürfen, ja, dürfen nicht behelligt werden, dürfen nicht ans Licht gezogen werden. Das geht gar nicht. Dann sind sie also gegen Claudia vorgegangen und fragten die nach ihrem Ausweis. Sie hatten ja zunächst mal gesagt, warum fragen sie danach, ja? Das geht sie gar nichts an. Ich bin hier Personal. Wie kommen Sie hier überhaupt rein? Sie hat ja vorher schon die Diskussion an der Tür mitbekommen, dass ich die Leute nach ihrer Absicht gefragt habe und vor allen Dingen nach ihrem richterlichen Beschluss. Es gab keinen, niemand. Folgedessen war ich natürlich sehr energisch und habe gesagt, zeigen Sie mir erstmal Ihren Ausweis, ja, bevor Sie mich danach fragen, nach unseren Ausweisen. So. Und ja, wir sind hier, weil sie keine Nase-Mund-Maske tragen. Und da sind sie natürlich bei Claudia dann gerade richtig gewesen, die also sehr belesen war und außerdem aus beruflichen Gründen. Sie hat also eine Qualifikation, ein Zertifikat für Epidemiologie, ja. Und sehr erfahren, auslandserfahren, 10 Jahre Afrika und Studium in Pretoria in England und an mehreren Stellen in Berlin. Da bleibt was hängen. Ja, so, sie weiß was und hat natürlich diesem Menschen dann entsprechend geantwortet. Der ließ sich dann auf ein Fachgespräch ein, dummerweise, und konnte überhaupt gar nicht antworten, konnte überhaupt nicht Paroli bieten, ja, ist klar. Letztlich hat er das gemerkt, schämte sich. Sie sollte ihren Ausweis, sie sagte dann, ich habe natürlich meinen Ausweis nicht in der Kitteltasche stecken, sondern der ist hinten in der Garderobe, wenn Sie wollen. Dann habe ich gesehen, dieses kleine Aas von Ordnungsamt. Er ließ sie einfach nicht, das war so ein schmaler Gang, an sich vorbeikommen. Sie hat ihn gebeten, das habe ich noch gehört, lassen Sie mich doch hier mal durch. Ja, stellt er sich extra ihr in den Weg. Reine Provokation. Er suchte Prügel. Die ganzen Leute suchten ständig, indem sie also an einen rangingen, suchten also ständig irgendwie Körperkontakt. Das heißt, man sollte sich wehren. Ja, so, das war reine Provokation. Sie suchten einen Grund, sich zu prügeln. Das habe ich denen dann auch gesagt. Ich sag, sie werden mit mir keinen Streit anfangen. Ja, ganz sicherlich nicht. Ja, so. Und dann habe ich mich, ich war dann sehr beruhigt, Claudia machte ihren Job und bat, ich habe sie nur gesehen, wie er, der Ordnungsamtmann, Leutze namens, sie nicht an sich vorbeiließ. Er suchte den Körperkontakt, er suchte sie zu prügeln. Ja, das war so offensichtlich wie nur irgendwas. So, dann, die ist nicht mundfaul, ja, sie kann sich gut wehren. Sie hat diskutiert mit dem, lassen Sie mich mal vorbei, das habe ich noch gehört. Und dann bin ich also wieder in meine Untersuchungsabteilung gegangen und habe weiter Patienten untersucht. So, das war sehr intensive, genaue Untersuchung. Ich musste mich sehr konzentrieren. Es drehte sich um eine degenerative Erkrankung und da muss man eben mit allen Sinnen dabei sein. Dann guckte ich also in meinen Spiegel, dann hörte ich plötzlich einen Hilferuf, Gerald, Gerald, ja, vom Flur, die Türen standen alle offen, ich lasse die Türen immer offen, damit man ruhig reingucken kann, da nichts Unrechtes passiert. Und dann sah ich eben durch diese Schlupftür im hinteren Eingang des Sprechzimmers, sah ich eben eine schwarze Figur, riesengroß, hinter Claudia herlaufen, mit hoch erhobener Faust, zum Schlagen erhobener Faust. Und ich dann mit 3 Schritten dahinterher, ich merkte, dass sie in Not war, ich dahinterher in den Flur, kam aber erst da an, da lag sie schon unten in der Ecke, wo sie nicht mehr ausweichen konnte, am Ende des Flurs, lag sie in der Ecke, hielt die rechte Hand so hoch, in der sie die ganze Situation mit der Kamera, mit dem Handy aufgenommen hat. Ja, von Anfang an, ich wusste das gar nicht. Da habe ich erst gesehen, dass sie das Handy schützen wollte. Und entsprechend sind auch die Aufnahmen auf dem Handy gegen die Decke fotografiert. Es war furchtbar. Ich habe diese Faust gesehen, die gerade in dieser 45-Grad-Stellung war, wollte auf sie einschlagen. Habe ich in der Luft festgehalten, weggedreht den ganzen Mann, mit dem rechten Arm gegen die Wand gedrückt. Dann habe ich diesem Mann gesagt, sagen Sie mir Ihren Namen, wer sind Sie? Ja? Wiederholt, dreimal wiederholt. Sage ich nicht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Doch, sagte ich, müssen Sie, ja? Ich will Sie wiedererkennen, denn Sie haben auf die Frau eingeschlagen, ja? Und tue ich nicht, sagt, dann machen Sie die Maske runter, ich will Sie wiedererkennen. Ich muss Sie wiedererkennen, denn ich werde ganz sicherlich gegen Sie vorgehen. Machte er nicht, dreimalige Aufforderung, wie sich das gehört. Ich bin ja Soldat, ich weiß ja, dreimal muss er das machen. Und dann habe ich zwei Finger genommen, eine rechts der Nase, eine links der Nase und dann die Maske runtergezogen über dieses unrasierte, verschleimte Orifizium, Nasi et Ossis, so. Und ekelhafter Schleim an meinen Fingern. Ich habe mich geschüttelt und habe also den Schleim abgestreift an seinem Kragen. Der einzige saubere Punkt, den ich also in dem Moment entdecken konnte. Na so, jetzt habe ich sie erkannt, jetzt können sie laufen. So, das war's. Dann kamen also die anderen Typen, die haben ja natürlich gehört, dass das Schreierei war. Und dann kamen also die anderen. Und dann ging er also so, ließ die Hände runter, Ghettoverhalten. Och, ich weiß von nichts, ich habe nichts getan und baumelte also so durch die Gegend. Anzeige gegen die Frau, sagte er, wegen tätlichen Angriffs. Die Frau hätte ihn angegriffen.
Herr Kienecker, die Behörde, das Ordnungsamt, die Polizei, die wurden ja wohl durch diesen jungen Patienten verständigt, der am Vortag dieser Razzia bei Ihnen in der Praxis war, zum ersten Mal. Was glauben Sie, warum tun Menschen so etwas?
Ich denke mir, sie versprechen sich eine Wichtigkeit davon, sich selbst zu erhöhen. Herr Lehrer, ich weiß was, ja? Im Keller hat das Licht gebrannt, aber ich habe es schon wieder ausgemacht, in dem Stil. Um sich wichtig zu tun, indem sie sich irgendwo auch gerade der Obrigkeit unterwürfig zeigen, was ich furchtbar deutsch finde. Churchill hat gesagt, entweder man hat die Deutschen an der Gurgel oder vor den Füßen liegen.
Haben Sie danach jemals noch einmal Kontakt gehabt zu diesem jungen Mann?
Nein.
Können Sie sagen, ob Sie diesem Mann verzeihen oder vergeben können?
Nein. Das ist ein Charaktermerkmal. Das eben, wie gesagt, Pauschalen sind immer gefährlich, aber ich würde dem nie irgendwo eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Ich habe hier natürlich, ich bin selbst Personal gewesen, ich habe selbst Personal gehabt. Und muss also mich auf Leute verlassen können. Und auf solche Leute kann man sich auf keinen Fall verlassen.
Herr Kienecker, hat dieses Ereignis, diese Hausdurchsuchung, dieser ungebetene Besuch, Sie und Ihren Blick auf den Staat verändert?
Der entscheidende Ausspruch war der von Angela Merkel. Corona ist eine politische Entscheidung. Damit war im Grunde der Schnitt von der Demokratie auf die Diktatur klar. Es war ein Diktat. Ohne wissenschaftlichen Hintergrund, einfach nur totalitär, autoritär.
Herr Kienecker, haben die Geschehnisse der letzten Jahre Sie als Menschen verändert?
Einmal physiologisch, pathologisch. Ich habe einen nie so richtig daran geglaubt, aber es gibt eine posttraumatische Belastungsstörung, auf jeden Fall. Ich habe sie am eigenen Leib erlebt. Die Verfolgung nachts, dieses Geschehens, dass man verprügelt wird, sind entsetzlich. So etwas habe ich nie geglaubt. Ich habe als Soldat eine Verpflichtung eingegangen, musste ich, gegen meinen Willen. Ich bin absolut vom Grunde her Pazifist. Für diesen Staat, für die Menschen im Staat mit meinem Leben einzustehen. Und da kommen mir dann doch gewisse Zweifel auf, dass ich also die falschen Leute verteidigen soll.
Wie ist es in Ihrem näheren Umfeld, Herr Kienecker? Oder wie war das in Ihrem näheren Umfeld jetzt die letzten Jahre? Sei es Frau, Familie, Ihre Patienten, die Sie seit vielen Jahren hatten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da Rückhalt erfahren und bekommen haben?
Ja. Bei denen, die sind sehr wenige. Es sind die meisten bei mir geblieben, weil ich, das habe ich als großen Vertrauensbeweis erlebt, mir geglaubt haben. Ich wurde angerufen von Leuten, Herr Kienecker, soll ich mich impfen lassen? Ich habe es durch Telefon geschrien, nein!
Wie ist es Ihrer Frau in dieser Zeit gegangen?
Die ist ja nun wissenschaftlich vorbelastet in stärkstem Maße. Und wir haben, sie hat mich also weitgehend auch informiert. Sie hat mich mit den Mitteilungen der inoffiziellen Presse beziehungsweise natürlich der Schwurbler und der Verschwörungstheoretiker ständig informiert. Ich bin also auf dem Laufenden. Und das Schöne ist natürlich, dass sie wissenschaftlich fundiert reagieren kann. Das kommt mir natürlich sehr zu Pass, weil ich im Grunde auch ein verbohrter Naturwissenschaftler bin.
Abschließend die letzte Frage, Herr Kienecker. Was ist Ihnen das Allerwichtigste im Leben?
Heile davon zu kommen.
Dokumentationen wie diese sind enorm wichtig im Kampf gegen dieses Unrecht. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Heute aber geht es um die Corona-Helden. Ich durfte all diese mutigen Menschen besuchen. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und es hat mich zutiefst erschüttert, ihnen in die Augen zu sehen und hautnah zu erleben und zu fühlen, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Gejagt, gehetzt, geächtet, gesellschaftlich und wirtschaftlich vor dem Ruin. Vieles davon kann man nicht mehr gut machen, aber wir können sie jetzt unterstützen. Moralisch, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden, aber auch durch finanzielle Hilfe. Denn diese Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Teure Strafverfahren, eingefrorene Gelder, Berufsverbote. Diese aufrechten Ärzte stehen jetzt vor dem Nichts, weil sie damals alles gegeben haben. Für ihre Patienten, für uns und für unsere Kinder. Und jetzt wollen wir für diese Menschen da sein. Auf 1 sammelt für diese Ärzte ab dem heutigen Tag Spenden. Spenden Sie für jene, die damals für uns alles riskiert und alles gegeben haben. Bitte spenden Sie jetzt. Jeder Beitrag zählt. Danke.